Hallo und herzlich willkommen zu Stevinho und Barlos WM-Podcast Nummer 12. Hi Steve.
Hi Georg, schön, dass es wieder geklappt hat.
Du hast wieder viel zu tun gehabt, weil du...
Ja, wir hatten heute große Verabschiedung an meiner Schule. Ich wechsle ja die Schule und es war ganz emotional und da konnte ich dann halt nicht so früh weg und deshalb sind wir heute ein bisschen später dran.
Ganz emotional, das trifft nicht auf das Spiel Dänemark-Frankreich zu, über das wir gleich noch sprechen werden.
Genau.
Aber, lass uns anfangen mit den Spielen von gestern. Wir müssen wieder dazu sagen, wir nehmen immer zu sehr unterschiedlichen Zeiten, wie es gerade passt, auf. Und jetzt gerade haben wir um kurz nach 8 angefangen. Bei uns läuft also gerade angefangen das Nigeria-Argentinien-Spiel und parallel das Island-Kroatien-Spiel, wo es ja noch um das potenzielle Weiterkommen in der Theorie zumindest für Argentinien geht oder eben das Ausscheiden als Finalist der letzten Weltmeisterschaft. Gestern gab es 2 spannende Spiele.
Iran, ja, Portugal. Überraschend spannend,
ja.
Weil ich das überhaupt nicht erwartet hätte. Natürlich kann man sich jetzt wieder hinstellen und sagen, ja, ich wusste, dass das passiert. Aber das war ja überhaupt nicht abzusehen. Für mich war es nur so ein Duell zwischen Spanien und Portugal, wer höher gewinnt und den Gruppensieg klar macht. Dass beide quasi vor dem Ausstanden, war für mich überhaupt nicht absehbar.
Wahnsinn, oder?
Ja, ist der absolute Wahnsinn. Vor allem, Iran hat es ja wirklich in der letzten Minute auf dem Fuß.
Ja.
Ich frage mich auch wieder, wie man aus der Entfernung das Tor nicht treffen kann. Geht der rein, ist Portugal weg vom Fenster.
Absolut. Also ich habe vorher, nicht, dass ich jetzt Iran extrem viel zugetraut hätte, aber die Situation war zumindest, dass Iran 3 Punkte hatte. Und da Portugal und Spanien selbst nur 4 Punkte hatten, dachte ich mir, okay, es ist zumindest in der Theorie möglich, dass entweder Portugal oder Spanien nach Hause geschickt werden könnten. Und wenn Iran gewinnt, hätten sie es sogar in der Hand, selber diejenigen zu sein, die den amtierenden Europameister nach Hause schicken, als Iran. Ne, das muss man sich auch erstmal vorstellen. Und deswegen war es halt spannend. Ich habe beide Spiele parallel irgendwie geguckt. Also das ist ja auch sowas, das hätte man sich früher kaum träumen lassen, ne? Dass man parallel 2 Spiele, in dem Fall beide am Rechner, auf einem Monitor jeweils, anhat und bei beiden reinguckt. Und mich hat es voll irritiert, weil die beiden Mannschaften, denen ich quasi die Daumen gedrückt habe, haben beide in Weiß gespielt, Iran und Marokko. Und dann guckst du eine Sekunde nicht hin und plötzlich siehst du eine Wiederholung, wo die Mannschaft in weißen Tor schießt und stellst fest, ach verdammt, das ist die Wiederholung, die vom anderen Spiel jetzt im einen Spiel eingeblendet wird. Und denkst dir so, ach so ein Mist, ich hatte mich gerade schon gefreut, dass die jetzt auch ein Tor kassiert haben. Aber ja, ultra knappes Ding. Also war zwischenzeitlich keiner von beiden weg vom Fenster. Weil zu dem Zeitpunkt, als Spanien das, obwohl Spanien lag zurück, ne?
Spanien lag 2-1 zurück.
Und ja, genau.
Es hat aber nicht gereicht, weil Iran nicht gewonnen hat. Also führte zu dem Zeitpunkt nicht.
Genau. Spanien wäre trotzdem weiter.
Spanien war nie raus und Portugal eigentlich auch nicht, aber wäre das Tor gefallen. Und das war eine riesen Chance für Schuss nochmal.
Es war ultra.
Also das ist ja auch das, was wir in den letzten Tagen immer wieder festgestellt haben, oder zumindest ich. Du siehst es ja mal so alles ein bisschen neutraler, aber also diese kleinen Teams, also man muss jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, Iran. Der hätten wir vor 4 Jahren mit in einer Gruppe gehabt, hätten wir gesagt, ja geil, das ist ja...
Das ist 6-0, ne?
Das ist ja 5-7 irgendwie, da wären wir vielleicht zweistellig. Und in dieses Mal hauen die fast den Europameister raus. Und Marokko gegen den ehemaligen Weltmeister und gegen einen ganz, ganz großen Favoriten auf den WM-Titel, der für mich jetzt nach der Vorrunde ehrlich gesagt kein
Die nur durch VAR den Ausgleich überhaupt bekommen, ne, die Spanier.
Genau, jetzt, das Geile ist, er wird aberkannt vom Schiri, dann gibt's den Videoschiedsrichter, der sagt, guck's dir nochmal an. Dann sagt der Schiri, okay, es ist Tor 2-2 und heute habe ich gelesen, im Nachding war es doch kein Tor. Ich bin jetzt auch erst überfragt, ob es jetzt eins war oder nicht.
Boah, also es ist immer so schwer, ne, dass wenn man das Standbild halt sieht, dann braucht man diese Referenzlinie dafür.
Also zu der Zeitlupe sah es aus, als wäre es gleiche Höhe.
Für mich sah es auch aus, also das, was sie da angezeigt haben mit der Linie, sah aus wie gleiche Höhe, allerdings weißt du nicht.
Es gab ja mal diese im Zweifel für den Stürmer-Regel, die ist natürlich jetzt nicht mehr aktiv, aber ich sehe es halt immer noch.
Also ja gut, aber die heißt ja immer noch, wenn ich es nicht eindeutig entscheiden kann, weil zum Beispiel das einzige gute Bild, was ich habe, einen Körperteil verdeckt, mit dem der Ball gespielt werden darf. Es geht ja darum, wo sind Körperteile, mit denen der Ball gespielt werden darf. Nicht, wo ist der Kopf, nicht, wo ist die Brust, wo ist der Körperschwerpunkt, sondern nur, wo sind die Körperteile, mit denen der Ball gespielt werden darf. Und wenn das nicht eindeutig zu erkennen ist, dass derjenige im Abseits stand, dann ist es keins. Und so wie ich das gesehen habe, auch wenn ich es den Marokkanern gegönnt hätte zu gewinnen, sah es für mich nach gleicher Höhe aus mit den Bildern und mit der Linie, die einem da angeboten wird. Aber wenn der Ball auch nur einen oder das Bild auch nur einen Frame zu spät eingefroren wird von der Technik oder die Linie nicht ganz parallel tatsächlich zur Torauslinie ist, dann täuscht es vielleicht. Und ich weiß, die Engländer haben irgendwie die ganze Saison Probleme mit diesen Linien gehabt. Oder hat man nicht in der Bundesliga auch mit den Abseitslinien Probleme?
Nö, eigentlich nicht.
Ich weiß es nicht mehr. War da nicht irgendwas, was nicht funktioniert hat am Anfang?
Kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr dran erinnern. Ich würde sagen, also Bundesliga war das nicht, vielleicht in der Premier League, keine Ahnung.
Na gut, vielleicht habe ich da auch irgendwas falsch im Kopf. Ich meine, mich daran erinnern zu können, dass am Anfang irgendwie bei VAR, bei Abseits, da irgendwie diese Technik nicht so richtig funktioniert hat. Aber gut, spielt ja auch keine Rolle. Iran 1-1 gegen Portugal, Marokko 2-2 gegen Spanien. Und damit ist es
der alte Glanz der Spanier ist auch so ein bisschen verflogen. Ne? Man denkt immer, die haben so geile Einzelspieler.
Ja, und aber die haben gut gespielt eigentlich, die Spanier. Also natürlich, ich stimme mit dir überein, dass man eigentlich erwarten sollte, dass Spanien Marokko ohne große Schwierigkeiten schlägt. Aber wenn man sich jetzt die Tabelle nach Ende der Vorrunde anguckt, ist Spanien Tabellenerster, Portugal Tabellenzweiter. Genau das, was alle vorher erwartet haben.
Genau.
Keiner hat enttäuscht. Die sind zum Turnier gekommen, die sind als Gruppenerster weitergekommen. Interessiert nachher einen Toten, wenn sie im Halbfinale oder im Viertelfinale dann, keine Ahnung, Frankreich oder England oder wer auch immer ihnen da entgegenkommen würde.
Aber genau das ist es, ne?
Putzen, also,
ne? Ich weiß nicht, das ist auch so,
wir können mal
jetzt wieder sagen, so früher war das ja so, dass die Teams ja auch in der Vorrunde überzeugt haben, dann auch weit gekommen sind. Also die letzte Europameisterschaft war einfach eine Visitenkarte dafür, dass es keine Relevanz mehr hat und dass du eigentlich nur irgendwie durchkommen musst und dann in die K.O. spielen musst du da sein.
Dann müssen wir aber eigentlich auch sagen...
Oh, Argentinien gegen Nigeria, Messi hat's gemacht.
So, ich sehe es auch gerade bei mir. Bin ein bisschen später dran als du. So sehr wir immer über die kleinen Mannschaften schimpfen, muss man sagen, naja, aber wenn die kleinen, vermeintlich kleinen Mannschaften in der Lage sind, den Europameister nicht zu besiegen, aber 1-1 zu spielen und den ehemaligen Weltmeister so in Bedrängnis zu bringen, dass der nur durch VAR, durch eine neue Technik, überhaupt den Ausgleich erzielt, dann tut es vielleicht doch nicht so sehr weh, wenn wir noch weitere Mannschaften dazu bekommen.
Also, das Gute an der Sache ist halt, beziehungsweise das Gute, ich weiß nicht, aber es ist halt so, dass du, sagen wir mal, außer Kroatien und vielleicht Belgien, wobei Belgien ja noch das wichtigste Spiel noch vor sich hat, hast du keine Mannschaft, wo du sagst, die hat in der Vorrunde überzeugt. Wir reden ja gleich noch über Frankreich, das war halt auch so in allen drei Spielen, ja, so geht so, ne?
Ja, oder? Ja, also, aber, also. Ja, Kroatien hat bisher überzeugt und Belgien hat bisher auch überzeugt, aber warten wir mal ab, wie das weitergeht, weil es gab so viele Mannschaften schon. Ich kann mich daran erinnern, bei einer WM mal Holland gesehen zu haben und mir gedacht zu haben, um Gottes Willen, und also für uns alte Hasen beim Fußball, in Anführungsstrichen, ist es ja so, dass Holland und Italien so Erzfeinde sind für die deutsche Nationalmannschaft. Die will man England eigentlich auch nicht gewinnen sehen. Ja, aber England gewinnt ja nie gegen uns.
Ja, das
Holland
stimmt,
hat ja wenigstens mal gewonnen. Und wo ich Holland gesehen habe bei einem Turnier und mir dachte, um Gottes Willen, die werden Weltmeister. Und dann plötzlich ein Spiel, wieder irgendein K.O.-Spiel und zack, raus.
Das also, war, glaube ich,
das ist gefühlt jedes Mal bei Holland.
Ja, okay. Also, ich kann mich an die EM erinnern, wo sie Frankreich und alles in der Vorrunde weggebomst haben und dann in der ersten K.O.-Runde rausgegangen sind. Ich meine, es war EM. Aber ist ja auch völlig egal. Ja, das stimmt. Das ist halt das Ding, ne? Du musst da sein, wenn es drauf ankommt. So wie die Deutschen in der 95. Minute. morgen, ja, wir haben heute in der Kollegiumsfeier heftig darüber diskutiert und ja, wie sieht's denn aus morgen? Ja, eigentlich 2-3-0, müsste eigentlich locker gewinnen.
Ja.
Und wenn nicht, dann hast du es auch nicht verdient, weiterzukommen.
Ja, Punkt. Also ich glaube, das kann man dann wirklich, ich bin ja immer sehr positiv der deutschen Nationalmannschaft gegenüber eingestellt. Ja, zumindest wenn sie meiner Meinung nach gut ackert, auch wenn sie Fehler machen und so. Aber wenn du jetzt nach der Vorrunde, in der Vorrundengruppe es verpeilst gegen Südkorea, wo du selber alles in der Hand hast, weiterzukommen, dann musst du halt irgendwo auch sagen, dann hast du es auch nicht verdient.
Was haben wir vorher über die Gruppe gelacht? Was haben wir gesagt? Ja, ja. Ah, das ist die leichteste Gruppe. Und
da ja, nicht nur wir, also alle Experten haben am wahrscheinlichsten Deutschland als Gruppensieger gesehen und Brasilien. Das waren die beiden Mannschaften, die am sichersten als jeweilige Gruppensieger angesehen wurden. Und zumindest
also bei Deutschland. Also für mich war das so, ja, du bist Weltmeister, das ist ja eine Pipi-Gruppe. Gegen Schweden haben wir immer bei großen Turnieren gut ausgesehen, gegen Mexiko auch. Beim Confed Cup haben wir den auch mit der zweiten Mannschaft rasiert. Das ist easy so. Und was haben wir für Probleme in dieser Gruppe gehabt bisher, ne?
Ich bin mega, mega, mega gespannt, wie die Gruppe ausgeht, weil ich gehe zwar davon aus, dass wir weiterkommen, aber es ist ja auch eine ganz große Frage, wer noch weiterkommt.
Also zu der EM, zu dieser WM würde halt passen. Und ich sage,
dass Mexiko rausfliegt.
Nee, ich sage einfach mal, dass es dazu passen würde, dass morgen Schweden gegen Mexiko gewinnt.
Ja.
Weißt du, dass dann alle die Punkte haben und dass es dann aufs Torverhältnis ankommt? Beziehungsweise, wenn jeder gegen jeden, ich weiß nicht, kommt es dann aufs Torverhältnis an, nur unter den dreien, oder kommt es insgesamt aufs Torverhältnis an? Weil direkter Vergleich geht ja nicht, weil jeder ja jeden bezwungen hat.
Wenn drei Mannschaften, also wenn diese drei Mannschaften alle punktgleich sind, dann zählt als erstes, also in der Theorie zählt als erstes der direkte Punktevergleich zwischen diesen drei Mannschaften. Der geht aber nicht anders, als dass die gleich sind, weil alle gegen Südkorea gewonnen und gegen jeweils einen der anderen verloren haben.
Genau.
Und dann zählt die Tordifferenz, die theoretisch auch gleich sein könnte.
Aber die Frage ist, unter den drei oder in der ganzen Gruppe? Das kriege ich mal durcheinander, ich bin mir nicht so sicher.
Ich glaube erstmal die Tordifferenz insgesamt.
Ja, das wär eine gute Sache für uns, weil wir dann das morgen in der Hand haben und mit vielen Toren halt vielleicht sogar Gruppensieger werden, ne? Und damit Brasilien aus dem Weg gehen können.
Also ja, aber dafür muss Schweden gewinnen, damit wir Gruppensieger werden.
Ja, ist klar. Aber also ich muss ehrlich sagen, ich glaube ehrlich gesagt, also natürlich denkt man erstmal Brasilien irgendwie Rekordweltmeister und da möchte man nicht gegen spielen. Aber ich würde fast sagen, dass ich glaube, dass wir gegen Brasilien es für uns leichter ist als gegen die unangenehme Schweiz, ehrlich gesagt.
Ich glaube, ja. Du hast insofern recht, dass wir verhältnismäßig dafür, dass Brasilien der Gegner ist, wohl nicht schlecht aussehen werden gegen Brasilien oder würden. Ja. Nur ich glaube trotzdem, dass wir insgesamt deutlich, deutlich wahrscheinlicher weiterkommen gegen die Schweiz als gegen Brasilien. Dafür ist die Schweiz einfach um Längen schlechter als Brasilien. Nichts gegen die Schweiz. Natürlich kann die Schweiz auch Deutschland schlagen. Mexiko hat Deutschland geschlagen und Schweden hätte beinahe Deutschland geschlagen. Nur das macht es nicht leichter, wenn du gegen die stärkste Mannschaft spielst.
Du hast schon recht. Grundsätzlich hast du schon recht. Gut. Reden wir einfach morgen nach dem Spiel drüber. Dann können wir uns nochmal drüber unterhalten. Lass uns mal zu denen mal gegen Frankreich kommen.
Ja, oh Gottes Willen. Das war die Schande von Giron Teil 2, oder?
Ja, furchtbar. Wir haben es nebenbei laufen lassen, wir haben extra einen Beamer aufgestellt.
Mehr konnte man auch keinem Menschen zumuten, als das nebenbei laufen zu lassen.
Ja. Warum? Ich habe mich
gefragt, warum irgendwie. Wenn ich das richtig sehe, ich habe hier gerade die Expected Goals Statistik offen für das Spiel, ist das Spiel mit den schlechtesten, / wenigsten, nicht die wenigsten Torchancen, aber mit den qualitativ schlechtesten Torchancen von allen Spielen bisher. Insgesamt 0,15 für Dänemark und 0,39 für Frankreich. Also ja, zusammen, Frankreich zusammen nicht mal ein Tor, zusammen etwas mehr als ein halbes Tor. Also, die wussten halt beide, dass sie mit 0-0 weiterkommen und so ist das Spiel auch ausgegangen.
Frankreich mit einem mühsamen 2-1 gegen Australien im ersten Spiel, mit einem mühsamen 1-0 gegen Peru im zweiten Spiel und jetzt 0-0. Also, sorry, aber.
Ich weiß nicht, wie du das Spiel halt werten kannst, musst, wie auch immer, weil du halt weißt, Frankreich war sicher weiter. Mit einem 0-0 waren die sogar sicher Gruppensieger. Und warum, ne, man kann immer sagen, warum sollten sie mehr tun? Weil es eine Frechheit ist gegenüber dem Zuschauer und quasi ein Betrug gegenüber den anderen Mannschaften.
Im WM-Halbfinale hat auch irgendwie 7-1 gewonnen und hätte bei 3-0 aufhören können. Ich glaube, das hat auch was mit Impact und Momentum und so zu tun. Also wenn ich Trainer wäre, würde ich sagen, wir spielen nicht auf 0-0, Leute. Wir wollen uns warm schießen, wir wollen...
Hat, glaube ich, der Trainer auch gesagt, wir wollen nicht auf 0-0 spielen. Aber welcher Trainer würde vor dem Spiel sagen, wir spielen auf 0-0?
Ja, okay.
Das macht ja auch keiner.
Aber, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Vielleicht ist das auch eine Mentalitätssache. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es echt ein Anti-Kick.
Ja, also ich weiß keine gute Lösung. Ich überlege halt im Moment, ob eine gute Lösung gegen so ein Verhalten, das hast du ja immer in Gruppenspiel 3, dass es Mannschaften gibt, die irgendwie den halben Kader auswechseln und da plötzlich
ist schon ein bisschen Wettbewerbsverzerrung
mit dem Zeugwart auflaufen und quasi. Dann halt sowas abliefern. Ich denke mir halt, machst du es vielleicht in Zukunft so, dass insgesamt die Punkte, die die Mannschaften in der Vorrunde holen, dass eine Setzliste für dann die nächsten Runden bestimmen, dass du so ein Incentive hast, das letzte Spiel auch zu gewinnen, selbst wenn du weiter bist. Dass du halt sagst, okay, wenn du 9 Punkte geholt hast, bist du halt höher gesiedet, als wenn du 6 Punkte geholt hast. Mhm. Weil das ist halt...
Ich glaube, das ist für die dummen Fußballfans zu kompliziert.
Ja, mag sein. Aber wir regen uns auf der einen Seite halt immer darüber auf, irgendwie, oh Gott, damals die Wettbewerbsverzerrung von Deutschland gegen Österreich. Und dann guckst du dir halt so ein Spiel an wie Dänemark gegen Frankreich. Und das ist jetzt nicht speziell wegen Dänemark oder Frankreich. Das macht ja jeder Trainer. Und allen wird immer gesagt, wie clever das doch ist, dass er seine Stars schont. Und du denkst dir, jo, das ist clever. Verzerrt halt den kompletten Wettbewerb. Aber naja.
Ich glaube auch immer, dass man, wenn man so, so ein bisschen aus dem Tritt kommt. Ich kann mich an Mannschaften, die das auch gemacht haben und die dann im Achtelfinale irgendwie Samklanges verloren haben. Ich bin ein großer Gegner davon.
Ich bin auch ein großer Gegner davon, aber wir sind beide keine Trainer. Ich finde halt, wenn man. Aber
vielleicht werde ich ja irgendwann noch.
Wenn man sowas, wenn man so ein Incentive schafft, also irgendwas, wofür es sich lohnt, noch in so einem Spiel zu spielen und zu gewinnen, dann ist es vielleicht unwahrscheinlicher, dass Mannschaften sowas abliefern. Weil stell dir halt einfach vor, oder wir sagen, was ich interessant finde, was nie passieren wird. Ich finde aber die Idee ganz interessant, dass man sagt, so nach der Vorrunde sortieren wir die Mannschaften, die jeweiligen Gruppensieger oder von mir aus auch dann die Gruppenzweiten nach Punkten. Dass zum Beispiel ein Gruppenzweiter, der in der Theorie könnte bis zu 6 Punkte oder sogar 7 haben. 7 könnte ein Gruppenzweiter in der Theorie haben, dass ein Gruppenzweiter mit 7 Punkten höher gesetzt ist als ein Gruppenerster, der 4 hat oder so, was glaube ich auch theoretisch möglich wäre. Und dann sagst du, wir lassen die picken. Wir machen so eine Art, sowas ähnliches wie ein Draft, dass ich sage, so der mit Abstand beste aller Gruppensieger darf sich aussuchen, gegen wen er im 16. Finale spielt. Das finde ich auch mal eine interessante Idee, aber keine Ahnung.
Aussuchen, krass.
Keine Ahnung, irgendwas, dass du die Mannschaften auch noch spielen hast im letzten Spiel, auch wenn sie schon qualifiziert sind und so im schlimmsten Fall, wie das jetzt bei Dänemark und Frankreich war, nicht nur qualifiziert hast, dann spielst du ja immerhin noch um das Seeding, sondern qualifiziert hast als Gruppensieger.
Ja, aber das klingt mir zu mächtig. Also an dem Tag, wo du dir bei einem Fußballturnier aussuchen kannst, gegen wen du in der K.O.-Runde spielst, ich glaube, das funktioniert so nicht.
Einmal. Aber du bestrafst ja im Moment teilweise die Mannschaften, die gut spielen.
Ja, ich bin da völlig bei dir.
Wenn deine Gruppe, also wenn deine Gruppe spielt, du spielst super in deiner Gruppe, spielst 19-0, aber 9 Punkte, 3 Siege, 3x5-0 gewonnen. Und dann verkackt Brasilien in der Gruppe 2 Spiele und du spielst plötzlich gegen Brasilien im Achtelfinale. Schönen Dank. Du hast super gespielt, hättest eine bessere Chance weiterzukommen, wenn du schlechter gespielt hättest.
Ja, aber weil Brasilien sich durchgedödelt hat, verlieren die dann auch gegen meine Mannschaft, die 9 Punkte und 3 ist, ne? Wie wir bei Deutschland jetzt sehen werden wahrscheinlich. Ja, Australien, Peru 2-0. Interessiert keinen Menschen natürlich mehr, obwohl Australien noch hätte weiterkommen können.
Hätte weiterkommen
ja,
können,
ja. Die haben ja hier Unentschieden gegen Dänemark gespielt, theoretisch schon. Aber der gute alte Paolo Guerrero hat Peru einen würdigen Abschied beschert.
Unser Freund, ja.
Ja, unser Treter aus München-Hamburg.
Und Peru war, glaube ich, jetzt die Mannschaft, auch hier habe ich gerade die Expected Goals offen, die mit der niedrigsten Anzahl an Expected Goals die meisten Tore gemacht hat. 0,23 Expected Goals, 2 Tore gemacht, aus 8% Siegwahrscheinlichkeit einen 2-0-Sieg gemacht.
Hammer.
Und bringt ihm gar nichts.
Der hat Pissau mitnehmen müssen, der ist selber schuld, dass die Pissau nicht mitgenommen haben. Ne?
Ja, ist der jetzt eigentlich noch nächste Saison auch wieder aktiv?
Ich weiß es nicht.
In Köln, ne?
Keine Ahnung. Köln hat ihn nicht. Ich weiß es nicht. In der zweiten Liga. Ich habe da nichts davon gehört.
Ach so, stimmt.
Kriegt er bestimmt noch irgendwo mit. Auch in Köln hat er jetzt nicht mehr überzeugt. Wir haben es schon richtig gemacht, dass wir den abgestoßen haben nach der Saison. Da wurde der Baumann ja auch wirklich krass für kritisiert. Pissarro, so ein Spieler.
Ja, aber das ist halt so.
Aber es ist halt nur mal ein Fußballgeschäft und es geht nicht nach Sympathie, sondern nach Leistung, ne? Jeder in Bremen liebt Pissarro, aber.
Ach, nicht nur jeder in Bremen, ich glaube, jeder in der Bundesliga findet ihn sympathisch.
Ja.
Apropos Bremen, die spielen ja auch gerade quasi, so von der Trikotfarbe her zumindest.
Ja, klar, ich habe auch gerade gedacht, Mensch, jetzt hat sich unsere Mannschaft verändert von der Hautfarbe her. Wow. Ja, gerade wie gesagt, also, da werden wir natürlich morgen jetzt wieder drüber reden. Argentinien führt 1-0 gegen Nigeria, wer damit weiter, Gruppenzweiter nach Kroatien. Aber Nigeria hat in einem Freundschaftsspiel gegen Argentinien vor kurzem auch zurückgelegen, hat am Ende 4-2 gewonnen, von daher möchte ich noch nicht abhaken.
Nigeria ist
eine geile Mannschaft eigentlich.
Vor allem würde Nigeria, glaube ich, auch ein Unentschieden reichen, um weiterzukommen, ne?
Genau, weil Argentinien ist ein Punkt.
Es sei denn, Island gewinnt hoch, oder?
Von daher wollen die nur ein Ding machen und sind weiter, ne? Also das würde ich noch nicht abhaken.
Was ich übrigens auch noch eine kleine interessante Randnotiz finde, ist, dass alle Leute, nachdem Messi seinen Elfer verkackt hat und gerade nachdem Argentinien das zweite Spiel verloren hat, die Welt hat sich das Maul zerrissen darüber, dass Messi keine Elfmeter schießen kann und dass er so ein Riesenweit hinterher ist hinter Cristiano Ronaldo. Was macht Cristiano Ronaldo gestern? Verschießt auch einen Elfer.
Ja, aus Sympathie vermutlich.
Vermutlich aus Sympathie. Die beiden sind ja die dicksten Freunde, denke ich mal. Ich habe heute eine Doku gesehen auf The Zone. Hast du The Zone?
Aktuell nicht, nee.
Being Mario Götze heißt die.
Oh.
Und ist deshalb, cool. Glaube ich, ganz, also geht natürlich, wie man sich denken kann, geht um Mario Götze, der vierteilig ist, wir haben nur gerade eine Pause gemacht, weil ich hier gerade diese Szene im Strafraum bei Argentinien sehe. Ich darf nicht zu sehr auf das Spiel gucken. Also geht um Mario Götze und so ein bisschen seine Geschichte und der ist ja auch an die Weltmeisterschaft sehr, sehr eng verknüpft. An die letzte als Siegtorschütze für Deutschland für den Weltmeistertitel.
Er hat sie eigentlich in der deutschen Fußballgeschichte unsterblich gemacht.
Eigentlich, genau. Also hat sich unsterblich gemacht und ist dann für die nächste WM nicht nominiert. Und ist eine gute Doku. Also wer sie noch nicht gesehen hat und gerade von denjenigen, die schon The Zone...
Alter, der ist der Torwart tot, der wickt sich ja nicht mehr.
Oh, der hat den ganz Knie an den Kopf gekriegt.
Alter Schwede, der ist richtig ausgenockt. Krass.
Eieiei.
Also falls jetzt nicht die Riesenchance, Messi, ihr Keeper ist dran, kriegt aber Messis Knie schön irgendwie an die Schläfe. Also das ist jetzt das 1-0. Okay, das ist jetzt eine andere Szene, schade. Also ich weiß nicht, ob es Messi war, aber irgendjemand hat ihn gerade richtig schön bei einem 1-1 Stürmer gegen Keeper, der hat er dem Keeper richtig mitgegeben und der ist jetzt mal K.O. Krass.
Es gab doch diesen einen, den deutschen Keeper, der damals nach dem Krieg nach England gegangen ist und sich
Trautner,
sich das Genick gebrochen hat oder einen Halswirbel oder so und weitergespielt hat, das Spiel noch zu Ende gespielt hat.
Ja, richtig.
Hoffen wir mal, ich habe keine Ahnung. Ich höre auch, habe keinen Ton an gerade, was da passiert
man
ist.
Man sieht noch tausend Zeitungen, aber
er steht also, schon wieder. Kann ich empfehlen, The Zone, wer es noch nicht hat, es gibt, glaube ich, einen kostenlosen Probemonat bei The Zone.
Ich habe das mal gemacht und das war ganz am Anfang, da war das noch sehr wackelig. Die haben ja wirklich viel, aber ich habe so viel anderes abonniert. Irgendwann muss man auch mal einen Schlussstrich ziehen.
Also gerade für diejenigen, die irgendwie jeden Euro zweimal umdrehen, finde ich, ist The Zone recht gut, weil die ziemlich viel Fußball haben.
Die alles ein bisschen haben, ne?
Ja. Die haben vor allen Dingen viele komplette Spiele aus der Nicht-Bundesliga, also aus den anderen europäischen Ligen, aus sehr vielen, auch sehr eher exotischen Ligen, schottische Liga, dänische Liga, holländische Liga und so. Haben sie auch. Dazu natürlich die großen Italien, Frankreich, Spanien, England. Haben
sie die Premier League auch?
Ja, Premier League haben sie auch. Also ich glaube nicht alle Spiele live, aber zumindest die Top-Spiele üblicherweise. Und dann halt noch, wenn man es mag, On Demand. Ich gucke sehr gerne On Demand-Spiele. Das war während der Saison oft so mein Samstag-Sonntag-Abendprogramm, dass irgendwie so ab 10 Uhr oder so ich mir das ein oder andere Spiel aus der Premier League angucke. Dort jedenfalls Being Mario Götze, vierteilige Doku, 4x45 Minuten. Und lässt einen so ein bisschen über Götze nachdenken. Der ist ja, glaube ich, auch einer der meistkritisierten Spieler in Deutschland. Ich habe den Trailer gerade auf YouTube offen. Ich habe den aufgemacht, um mich nochmal dran zu erinnern, dass ich das Thema kurz ansprechen will. Und da geht mal einmal kurz die Kommentare durch. Ich meine, das sind YouTube-Kommentare. Also YouTube-Kommentare sind ja, glaube ich, der absolute Bodensatz. Also Kloschmierereien haben durchschnittlich eine höhere Qualität als YouTube-Kommentare. Aber da siehst du halt auch so Kommentare, wo du dir denkst, Himmel die Berge, was für ultra-mega-Kackspasten sind da unterwegs. Also
ich hatte gestern bei dir so einen Kommentar. Ich habe gestern mal früher reinguckt, als bevor du die,
bevor ich aussortiert moderiert habe. Hast.
Und ich weiß nicht, ob der noch drin ist. Das war irgendwie so, Krömers Geschichte mit dem Rassisten war ja auch eine Geschichte aus dem Paulanergarten, schrieb der.
Ja, ja, ja.
Und so von wegen, ich hatte mir das ja nur ausgedacht, um den Leuten zu zeigen, was für ein geiler Macker oder was schrieb
er. Also sowas, wo du halt weißt, wo ich halt weiß, dass das offensichtliches Getrolle ist und nichts Produktives zu der Diskussion beiträgt.
Ja, ja.
Wenn ich das sehe, dann entferne ich das halt immer. Weil
ich hab sowas öfter schon gesehen. Meistens sind das die dann, die irgendwie später darüber diskutieren wollen und dann irgendwie genau
das
Gegenteil sind und einfach nur eine andere Meinung haben und dich deshalb
flamen.
Wahrscheinlich war er selber ein Rassist.
Das sind dann diejenigen, die sich dann halt auch immer melden und sagen, der akzeptiert keine Meinung außer seiner eigenen. Ne?
Ja, so, genau. Ne?
Aber
Diktator.
Also da sehe ich halt als Kommentator dem Ding, Mario Götze Mitleidstour Teil 2, wird Zeit, dass dieses pummelige Luxusbürschchen mal sein Schicksal in die Hand nimmt, sich zusammenreißt, den Arsch hochkriegt, statt andere für sein Versagen und sein Fleck mal verantwortlich zu machen. Ich habe die Doku gesehen. Mit keinem Wort macht er irgendjemand anderen verantwortlich. Und wenn das nicht klappt, sollte er die Schuhe an den Nagel hängen, sich einen Job suchen und mal lochen gehen. Und so geht das weiter. Die ganze Kommentar ist so.
Ja, furchtbar. Ich halte echt, ehrlich gesagt, relativ viel von Mario Götze, auch wenn der in den letzten Jahren nach der WM eigentlich keinen Fuß mehr auf den Boden gekriegt hat. Mhm. Aus Bayern München er hat ja immer wieder mit Verletzungen zu tun. Und aus München kam er halt zurück, wie oft Leute, die in München sind, mit irgendwie angeramponiertem Selbstvertrauen, weil sie da halt nicht gespielt haben. Das hatte der
in Dortmund auch mal. Der hat aber in den ersten beiden Saisons gut gespielt und durchaus Einsatzzeit gekriegt in München, ne?
Genau, aber er kam ja, als das München wäre, hatte er ja gefühlt kein Selbstvertrauen mehr. Ne? Und das hatte der in Dortmund nämlich schon mal, da hatte er auch eine lange Verletzung nach den Meisterjahren. Aber da hat Kloppo ihm halt irgendwie das Vertrauen weitergegeben und hat er nach und nach sich an seine alte Form wieder ran. Ich glaube, dass Götze eigentlich ein brillanter Fußballer ist. Der braucht halt nur das Vertrauen irgendwie und die Unterstützung. Und
du solltest die Doku sehen, weil genau das sagt er im Prinzip über sich selbst auch.
Echt, sagt er?
Ja, ja.
Das ist bei dem so wichtig und das ist ja das Problem, dass momentan nur auf Götze rumgehauen wird und auch in Dortmund, wo Dortmund ihm ja auch
viel zu verdanken hat. Man muss fast sagen, im Moment ist er so abgesunken, in Anführungsstrichen, dass er schon fast aus der Schusslinie der Kritik raus ist. Außer, dass die Leute halt sagen, ihr habt den überteuert zurückgeholt. Aber dadurch, dass er nicht bei der WM dabei ist, dadurch, dass Dortmund nicht Champions League gespielt hat, dadurch, dass Dortmund nicht um die Meisterschaft mitgespielt hat, nicht um den Pokal mitgespielt hat und er teilweise von Stöger halt nicht berücksichtigt wurde, ist er schon fast wieder so ein bisschen aus der Schusslinie raus. Vielleicht kommt er irgendwie da...
Dortmund hat Champions League gespielt, nur nicht lange.
Ja, okay, also zuletzt hat er nicht Champions League gespielt, ist er in der Euroleague ausgeschieden.
Also ich bin Mario Götze Fan.
Das ist halt auch,
das ist ein super Typ.
Da sagte der Götze, und dann musst du dich halt auch erstmal dran gewöhnen, in der Euroleague zu spielen, denn ich kenne das ja nicht. Und ich denke so kurz nach und dann sagt er, naja, ich habe die letzten 7 Jahre nur Champions League gespielt. Und dann rechnest du nach und stellst fest, ja, stimmt ja. Der war ja in Dortmund, als die bis einschließlich Finale gegen München und danach halt in München, die ja auch immer mindestens ins Halbfinale gekommen sind. In der Gruppenphase von der...
Was musst du dich da gewöhnen, das Niveau oder...
Ja, überhaupt an das Gefühl, dass du mal ausscheidest in der Gruppenphase von der Champions League.
Sich dann wieder zu motivieren in dem Cup der Verlierer, oder was?
Ja, das auch. Aber wie die Zuschauer auf dich reagieren, wenn du nach Hause kommst, aus dem Bus steigst, als jemand, der in der Champions League Vorrundengruppe sang- und klanglos ausgeschieden ist.
Ja, was soll man sagen? Also wie gesagt, ich bin Fan von Mario Götze, ich finde ihn immer super. Ich glaube, dass er auch ein Riesenfußballer ist. Der muss einfach nur mal jetzt irgendwie eine Saison verletzungsfrei bleiben. Er muss die Chance
kriegen. Ja, der ist ja erst dieses Jahr...
Und das mit Favre, mit dem Trainer, der auf ihn zählt, der ihm das auch sagt und der ihm auch das Gefühl gibt, dass er auch, wenn er mal Scheiße spielt, irgendwie auf ihn gebaut wird. Und das hatte er in letzter Zeit nicht. Ich glaube, dass das auch... Der ist ja noch jung. Der kann uns auch in 4 Jahren, wenn der mal wieder seine alte Form findet, kann der immer noch sehr, sehr wertvoll sein für die Nationalmannschaft. Das schätzt mir Mario Götze nicht.
Der ist ja erst wiedergekommen, jetzt nachdem er seine Stoffwechselerkrankung oder was die ja Ewigkeiten nicht diagnostiziert war. Nachdem er überhaupt mal wusste, was da los war. Ich glaube, das ist halt für die Psyche auch nicht gut, wenn du das Gefühl hast. Und der ist wohl sehr trainingsehrgeizig, dass du trainierst und trainierst und trainierst und gefühlt schlechter und schlechter und schlechter wirst. Und der Trainer dich auf die Bank setzt, dann kommst du zu dem nächsten Verein, der eigentlich eine Spur schwächer ist als dein letzter Verein, als er von München nach Dortmund gewechselt ist. Und da sitzt du dann auch auf der Bank. Der eine Trainer baut dich auf dich, denn du bekommst einen neuen Trainer. Der ist nach 8 Wochen weg, der nächste Trainer setzt dann auch nicht mehr auf dich und so weiter und so fort. Also ich würde es ihm gönnen. Ich würde es ihm gönnen, wenn er wieder in die Spur kommt. Der ist halt am Anfang seiner Karriere, ich meine, gut, das Wort Messi bei einem Fußballer wird immer sehr leichtfertig in den Mund genommen.
Ja.
Aber es gab halt eine Zeit, als er so war, 18, 19 um den Dreh rum war, als Neymar noch nicht nach Europa gewechselt ist, wo Leute die beiden auf dem ungefähr gleichen Level gesehen haben, Neymar und Götze. Wo die gesagt haben, das sind beide Spieler von einem praktisch vergleichbaren Niveau. Und dann macht der eine halt den Riesensprung nach oben und der andere, also er hat ja jetzt keinen tiefen Absturz gemacht.
Der hat ja mit Dortmund alles gewonnen. Der war also im Champions-League-Finale. Gut, der hat er nicht gespielt,
ja,
war später ja zu also sehr, aber der hat es ja erreicht. Der hat ja diese Saison, wir haben Real Madrid irgendwie schwindelig gespielt.
Ja, also genau, man darf nicht vergessen,
er ist zweimal Pokalsieger, das Double gewonnen. Der hat ja alles gewonnen.
Weltmeister.
Das in jungen Jahren. Weltmeister und der hat alles gewonnen. Ey, motivier dich dann mal als so jung,
dass es weitergeht. Also er hat ja keinen Absturz hingelegt, aber wenn man sich die persönliche Entwicklung anguckt, hat natürlich Neymar eine stärkere, bessere Entwicklung hingelegt als Götze. Und wir gucken uns das so oft aus der heutigen Situation an und denken so.
Man könnte aber auch fies sein und sagen, wie oft ist ein Neymar Weltmeister geworden?
Ja, noch nicht, ne? Aber.
Ja, aber dafür Olympiasieger.
Ja, deswegen meine ich aber die Entwicklung auf der persönlichen Ebene. Weil Cristiano Ronaldo war auch nie Weltmeister, aber dass der sich auf einer persönlichen Ebene besser entwickelt hat und besser gespielt hat als Kevin Großkreuz, sind wir uns, glaube ich, einig, oder?
Knapp.
Knapp. Ganz knapp.
Ich meine, Darmstadt ist ja jetzt auch. Ne?
Ist er nicht da auch rausgeflogen wieder?
Nee, aber ich mag den Kevin, ehrlich gesagt. Er wird zu viel kritisiert. Ich bin ein Kevin Großkreuz-Fan, weil ich Leute mag.
Ich habe grundsätzlich nichts gegen Kevin Großkreuz.
Menschen sind irgendwie, die ihr Herz auf der Zunge tragen. Irgendwie. Er ist ein Vollassi, aber irgendwie.
Ich habe nicht grundsätzlich was gegen Kevin Großkreuz. Okay. Ich möchte nur sagen, dass ich glaube, dass Cristiano Ronaldo ein etwas besserer Spieler ist als Kevin Großkreuz.
Ja, da kann ich nichts gegen sagen, lieber Georg.
Aber Cristiano Ronaldo ist nicht Weltmeister.
Ich habe ganz kurz noch zum Schluss eine Frage für dich, die ich sehr relevant finde für das Spiel morgen.
Ja.
Und die momentan auch sehr heiß in den Medien diskutiert wird.
Oh Gott.
wenn du jetzt, pass auf, Yogi hat über, also ist jetzt schwarzer Humor, Yogi hat über Nacht einen Herzinfarkt und du musst jetzt morgen irgendwie die Ausstellung machen. Würdest du Thomas Müller spielen lassen? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum?
Puh, das ist eine schwere Frage, ehrlich gesagt. Ich, und ich glaube, das ist auch für Yogi insgesamt eine der schwierigsten Fragen, die er sich zu stellen hat. Grundsätzlich mag ich Thomas Müller. Also ich bin kein Bayern-Fan, aber die Trikotfarben der Vereine blende ich aus, wenn Weltmeisterschaft ist. Ich achte ehrlich gesagt kaum drauf, wer wo spielt. Also ich müsste wirklich manchmal darüber nachdenken, wenn ich die Leute auf dem Platz sehe, kurz überlegen, ah Moment, der ist bei Bayern und so weiter und so fort. Obwohl das natürlich für mich jetzt ist kein Geheimnis zu wissen, wer wo spielt.
Ich weiß, was du
meinst. Aber man blendet das irgendwie so ein Stück weit aus.
Ja.
Nur, es ist halt auch eine Weile her, dass Thomas Müller so gespielt hat, wie Thomas Müller bei seiner ersten WM gespielt hat. 2006 war das, ne?
Ja, ich fand ihn auch in der Bundesliga-Saison nicht so stark. Ich habe schon mal in meine Kicker-Elf genommen, weil ich gedacht habe, okay, von der WM wird er jetzt richtig Gas und eine richtig geile Saison spielen.
Mhm.
Hatte aber nicht. Hat jetzt nicht super wenig Punkte gemacht, einfach weil er bei München spielt und da immer Punkte gemacht werden. Aber ich fand ihn auch in den ersten beiden Spielen nicht so stark, muss ich ehrlich sagen. Und naja, ganz ehrlich, Christian Brandt, immer wenn der reingekommen ist, war der in den paar Minuten irgendwie stark. Vielleicht kann man so einem dann auch mal sagen, irgendwie, wir geben dir mal eine Chance von Anfang an, um mal zu gucken, ob du auch von Anfang an stark bist oder ob du
Julian Brandt meinst du,
ne? Aufgehst, ne? Bitte?
Julian Brandt meinst du?
Julian Brandt, ich sag mal Christian Brandt, das ist ein ehemaliger Werder-Spieler, der hieß Christian Brandt, lustig. Ja, meine ich natürlich.
Also der Grund, warum Löw, glaube ich, so uneingeschränkt, mehr oder weniger uneingeschränkt auf ihn setzt, ist, dass er in der Nationalmannschaft schon extrem früh, extrem viel und gute Leistungen gebracht hat.
Und absolut.
Ich denke halt immer, dass es bei Müller eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, bis der wieder in der Form ist, oder was heißt in der Form ist, aber bis er wieder so produziert, wie es eigentlich einem Spieler seiner Qualität zusteht.
Ja, aber das und, geht ja schon 2 Jahre so.
Ja, oder? Das ist halt das Problem, dass du halt.
Ich denke das auch, ich bin da völlig bei dir. Ich denke auch, okay, jetzt ist WM, das sehen wir den anderen Müller und so.
Aber anderen Spielern gibt er halt auch nicht die Chance. Andere Spieler machen eine schlechte Partie und sind raus. Also Khedira hat ein schlechtes Spiel gemacht, ist raus. Özil hat ein schlechtes Spiel gemacht, ist raus. Und
naja.
Müller hat jetzt 2 Spiele gemacht, die jetzt nicht überragend waren.
Und findest du, dass Özil im ersten Spiel ein schlechtes Spiel gemacht hat? Oder weil er
nur
die Öffentlichkeit zum Druck ausgeübt hat?
Nee, ich habe ja schon gesagt, dass ich nicht fand, dass er jetzt extrem schlecht gespielt hat. Aber aus Sicht von Löw vermutlich. Hat er nicht gut genug gespielt.
Ich glaube, Löw hat sich da ehrlich gesagt dem Druck der Öffentlichkeit gebeugt, glaube ich, ein bisschen teilweise.
Ja,
aber egal.
Ja, vielleicht auch. Er hat sich vermutlich, also Özil ist so das beste Bauernopfer. Ne? Du gibst ihm einerseits noch ein bisschen was dafür mit für die Erdogan-Geschichte. Andererseits gibst du ihm ein bisschen was dafür oder findest einen Schuldigen für die bis dahin schlechte Leistung. Und Müller ist halt so ein Sympathiefaktor. Müller nimmst du halt nicht gerne raus, weil jeder den mag. Wenn du den rausnimmst und sein Ersatz auch Kacke spielt, was heißt auch Kacke, er hat ja nicht Kacke gespielt, aber sein Ersatz, sagen wir mal, kein Tor macht, kein Tor vorbereitet, dann sagt jeder auch, hätte es Müller spielen lassen können, ne? Ich weiß es nicht. Ganz schwere Geschichte. Ich glaube, ich würde, glaube ich, meine persönliche Aufstellung wäre, dass ich eventuell mir überlegen würde, Reus auf der rechten Seite spielen zu lassen.
Also ich finde, Reus ist nach dem Spiel gesetzt.
Draxler.
Bei mir wäre Reus gesetzt.
Draxler oder Brandt auf der linken Seite, Özil im offensiven Mittelfeld, Werner.
Man muss auch überlegen, wen im defensiven Spiel lässt. Ne? Rudi ist verletzt, immer noch so angeschlagen.
Aber der hat doch nur die Nase gebrochen, oder? Spielt er nicht?
Ja, aber gerade Pressekonferenz haben die gesagt, der ist noch nicht ready. Der spielt noch auf jeden Fall nicht.
Rudi kann nicht.
Das heißt, entweder Khedira oder Gündogan. Oder der Jogi macht was ganz Neues, was ich nicht glaube.
Ich glaube, Khedira und Gündogan geben sich nicht viel im defensiven Mittelfeld. Groß hat er ja auch, glaube ich, jetzt sich so gut etabliert. Ich weiß gar nicht genau, spielt er bei Madrid, spielen die spielt er da zentrales Mittelfeld? Oder defensiv?
Ich glaube, der spielt auch eine Doppel-Sechs, ne? Zusammen mit, wer ist der Kroate? Mit
Modric?
Ja, ich glaube, die spielen beide defensiv.
Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall spielt er ja die Sechs sehr gut bei der Nationalmannschaft. Ja. Also irre.
Perfekt.
Ich weiß es nicht.
Okay.
Aber gespannt. Ja. Also wir werden.
Boateng ist gesperrt. Hummels ist wieder dabei, Gott sei Dank. Ich würde mal den Süle wünschen auf der Position. Ich fand den Rüdiger echt nicht so stark.
Ja. Ist immer so schwer zu sagen. Rüdiger hat, glaube ich, einen ziemlich krassen Fehler gebaut. Ne? Also einen ziemlich krassen Fehlpass gespielt.
Ich weiß nicht, wie viele. Immer so ein bisschen wackelig irgendwie. Und Hummels und Süle spielen bei Bayern auch ab und zu zusammen. Aber nur ich, ne? Also ich bin jetzt nicht der Klugscheißer, der Yogi weiß das besser, der sieht die auch im Training. Von daher würde ich mir nie anmaßen, da irgendwie zu sagen, du musst so und so.
Vielleicht hat er auch noch eine spezielle Idee, wer von den beiden jetzt besser gegen den Angriff von Korea passt, weil der gefährlichste davon ist Son, glaube ich. Und Süle ist ja
der einzig gefährliche Gefühlte, ne?
Und Süle zum Beispiel ist ja jetzt so ein 2 Meter großer 90-Kilo-Verteidiger, wo ich jetzt nicht weiß, ob der die allerbeste Wahl gegen Son ist oder ob Rüdiger da vielleicht sogar ein bisschen besser ist. Weiß ich nicht, was der Yogi sich da denkt. Aber ich glaube, das ist nicht das, worüber wir jetzt große Angst haben müssen. Also
ich glaube auch.
Innenverteidigung ist allgemein, wenn jetzt alle gesund wären, ungefähr macht mir so wenig Sorgen wie unsere Torwartposition.
Ist so.
Da ist ja halt eher so die Außenverteidigung, der
Angriff. Aber hoffentlich genau diese in Anführungsstrichen Arroganz, also Arroganz lächerlich, aber du weißt, was ich meine. Ich hab so ein kleines bisschen Schiss, also ich glaube auch, dass wir gewinnen werden, aber nicht, dass uns die Koreaner auch überraschen. Wir reden ja jetzt schon mit nur über Offensive und dass wir das Abwehrbollwerk Korea dann kriegen.
Aber da müssen wir nochmal sagen, also wenn man sich jetzt zum dritten Mal innerhalb von einer WM von einer Mannschaft überraschen lässt, und das ist ja jetzt zweimal erfolgreich passiert, überraschen lassen und zur Halbzeit zurückgelegen. Deutschland hat schon nach dem ersten Spiel mehr Spielminuten zurückgelegen als nach der gesamten letzten WM oder als während der gesamten letzten WM. Mehr Spielminuten im Rückstand verbracht. Dann muss man halt auch sagen, dann lasst es gut sein, Leute, dann versucht es in 4 Jahren wieder. Vielleicht ist es ein heilsamer Schock, vielleicht führt es dann auch zu einer anderen Verbesserung. Und denkt mal dran, also diese negativen Turniere, welches war das von 2004 oder 2004, glaube ich.
98 war in Frankreich, 2002 war in Südkorea 2004. Und Japan. Da sind wir ins Finale
2004
gekommen.
2004 war die EM.
Sind wir mit Rudi, mit Tante Käthe ins Finale gekommen und 2004 sind wir bei der EM in der Vorrunde ausgeschieden.
2004 war die EM mit dem Vorrundenausscheiden. Und
mit Rebeck als Trainer.
Die hat den Umbruch bewirkt, von dem wir jetzt quasi die Früchte noch immer ernten. Die hat den Umbruch bewirkt, dass wir grundsätzlich einen Neuaufbau in den Jugendkadern und so weiter des DFB hatten. Die haben bewirkt, dass der DFB gesagt hat, so, wir überlegen uns jetzt, was für ein Spielsystem wir haben wollen und wenden das bei allen und auch bei allen Juniorenmannschaften an. Die hat dazu geführt, dass in der gesamten Bundesliga auch noch mehr auf die Jugendleistungszentren gesetzt wurde. Ich habe bei dem letzten Spiel von Deutschland gehört, dass alle Spieler bis auf, glaube ich, wie heißt unser Linksverteidiger aus Köln? Alle bis auf Hector in Leistungszentren der Vereine groß geworden sind. Also dieser ganze Umbruch, den ganz, ganz viele ignorieren, wenn Deutschland einmal schlecht spielt und alle erzählen, die Mannschaft ist trotz Löw und nicht wegen Löw Weltmeister geworden. Dieser gesamte Umbruch, der diese ganzen Spieler hervorgebracht hat, diese gesamte Umstrukturierung der Nationalelf hin zu dem schönsten Fußball der Welt, jetzt mal übertrieben formuliert, aber nee, ich glaube, es ist nicht übertrieben. Wenn wir sagen, dass über die letzten 14 Jahre, glaube ich, hat Deutschland mit den schönsten Fußball der Welt gespielt und mit den erfolgreichsten Fußball der Welt gespielt. Das alles haben wir diesem fürchterlichen Turnier 2004 zu verdanken. Also in Anführungsstrichen zu verdanken, aber danach hat ein Umbruch stattgefunden. Und wenn jetzt wirklich nochmal so ein Katastrophenspiel passieren würde, wie jetzt die ersten Halbzeit der letzten beiden Spiele und Deutschland rausfliegt, vielleicht gibt es da nochmal einen positiven Ruck.
Ja, aber der Unterschied ist halt, dass wir einfach einen ganz anderen Spielerkader haben. 2004 hatten wir halt einfach nicht so geile Spieler, das kam auch noch dazu.
Ja.
Wir haben eigentlich eine bombastische Mannschaft von der Qualität her, ne?
Ja, wir haben eigentlich eher so, dass wir drei Mannschaften mit identisch guten Spielern bestücken könnten auch, ne?
Ja, genau. Siehe Confed Cup, ne? Wir haben eine geile BF eigentlich, wenn man die mal zusammen spielen lässt. Ah, hätte Fahrradkette.
Eine Frage. Ich meine, ich wette nicht auf Fußballspiele und ich möchte jetzt keinem nahelegen, auf Fußballspiele zu wetten, weil nicht umsonst die Wettanbieter da eine Marge einbauen, dass ihr grundsätzlich nichts gewinnen könnt. Aber würdest du auf Fußballspiele wetten? Was wäre deine Strategie? Würdest du auf oder gegen Deutschland wetten?
Ich habe ja vor kurzem eine Aktion gehabt, wo wir mit einem Wettanbieter zusammengearbeitet haben. Der hat dann so kostenlose Gutscheine für die Community rausgehauen und dann haben wir mal versucht, irgendwie mit 100 Euro Spielgeld zu spielen. Mhm. Und ich habe mir dann jemanden geholt aus der Community, der das also neben seinem Studium, sagen wir mal in Anführungsstrichen, beruflich macht und davon seine Miete und sein Dings bezahlt. Jemand, der das wirklich gut kann. Und wir sind gnadenlos gescheitert damit. Das war ganz, ganz spannend, weil es halt am Ende immer noch ein Glücksspiel ist irgendwie und selbst Favoriten halt verlieren. Es ist lustig, dass du es gerade ansprichst, weil ich habe gerade gesehen, wie die Quote ist. Anbieter machen es ja teilweise so, dass sie auch während, also nicht nur teilweise, sondern sie machen es so, dass du während des Spiels seine Quote noch ändern kannst. Zum Beispiel wurde mir gerade auf Sport 1 angezeigt, ein Anbieter, wo dann stand Nigeria gegen Argentinien. Wenn du jetzt in diesem Moment Ja, auf Argentinien setzt, kriegst du 1,12 dafür zurück bei einem Euro Einsatz. Ja. Bei Nigeria kriegst du jetzt 20 Euro. Und mein Gedanke während des Podcasts war so, Mensch, wenn ich da jetzt irgendwie ein Konto hatte, würde ich jetzt irgendwie einfach mal 10 Euro oder so auf Nigeria setzen.
Aber da brauchst du braucht Nigeria zwei Tore für, ne?
Ja, klar, aber die haben das davor schon mal. Ich traue Nigeria zu, war nur so ein Gedanke, ne? Aber also ganz ehrlich, ich bin niemand, der Freude am Risiko hat. Ich glaube, ich würde
auch. Ich auch nicht, aber ich denke mir immer bei einem Finale, wenn ich wetten würde, würde ich gegen Deutschland wetten. Weil ich mir dann denken würde, entweder die werden Weltmeister, dann bin ich happy. Oder aber die verlieren, dann habe ich wenigstens Geld.
Das mache ich beim Tippspiel immer. Ich tippe ganz auf Gegenwerder, genau mit diesem Gedanken. Ganz lustig.
Ja. Okay. Morgen hören wir uns. Ich weiß, wann ist denn überhaupt eigentlich morgen das Deutschlandspiel? Ich habe noch gar nicht.
Das Spiel ist morgen um 16 Uhr. Wie gesagt, ich bin bei Freunden, die ein bisschen weiter raus sind. Da gucken wir das und grillen, haben einen schönen Abend. Das heißt, es kann wieder ein bisschen später werden. Ich bitte dich. Ich schreib's dir einfach an,
ja.
Nur dass du dich nicht wunderst, da gibt's dann Rückfahrt und Party und alles, also kann mir ein bisschen später werden. Und hoffentlich einen hohen Deutschlandsieg.
Ja, das hoffe ich auch. Alles klar, dann bis morgen.
Bis morgen.
Mach's gut. Tschüss.